wo Jesus war, da hatte es immer ganz viele Leute. Jesus war eine attraktive Persönlichkeit, sehr anziehend. Da kamen Menschen aus der ganzen Region, um ihn zu erleben, ihn zu hören. Und auch heute folgen viele Menschen Jesus nach. Und die Frage ist, warum? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen in der Predigt. Heute geht es um Johannes 1, 14 bis 18, Jesus, Gnade und Wahrheit. Und wir lesen gemeinsam diesen Text. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lade ich euch ein, jetzt aufzuschlagen. Johannes 1, Vers 14 bis 18, da steht: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Johannes beschreibt hier Jesus mit zwei Wörtern. Und er beschreibt Jesus als voller Gnade und Wahrheit. Hier in Johannes 1 wird deutlich, dass das Kind, das da in Bethlehem im Stall geboren wurde, nach Matthäus und nach Lukas, dieses Kind, das ist der Schöpfer des Universums, Gott selbst. Und dieser Gott hier wird Mensch. Er wird Fleisch. Er kommt ins Fleisch und seine Herrlichkeit wird sichtbar. Früher war die Herrlichkeit sichtbar im Tempel, aber jetzt ist diese Herrlichkeit Gottes sichtbar in Jesus Christus. Und diese Herrlichkeit, wie es da heißt, ist voller Gnade und Wahrheit. Also Gnade und Wahrheit fasst den Charakter von Jesus zusammen. Man kann sagen, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Schönheit, seine Weisheit, seine, was euch jetzt noch in den Sinn kommt, all das lässt sich zusammenfassen in den zwei Begriffen Gnade und Wahrheit. Jesus ist Gott, wird hier deutlich, und darum ist auch gar nicht erstaunlich, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist, denn genau das charakterisiert ja auch Gott selbst. Gott hat sich vorgestellt im Alten Testament bei Mose. Mose durfte Gott sehen, verhüllt von hinten. Und dann hat Gott ausgesprochen, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und wir sehen hier, das hebräische Wort für Treue ist das Wort für Wahrheit. Das gleiche Wort. Also reich an Gnade und Wahrheit. Und so möchte ich in dieser Predigt heute auf drei Punkte eingehen. Wir wollen zusammen anschauen, was ist Wahrheit, dann was ist Gnade und dann als drittes sind wir voller Gnade und Wahrheit. Beginnen wir mit der Frage, was ist Wahrheit? Eine hochphilosophische Frage. Großes Problem der Philosophie. Wir fragen uns heute, was sagt die Bibel, was ist Wahrheit? Die Bibel macht deutlich, dass Gott selbst die Wahrheit ist. Also es entspricht Gottes Wesen, die Wahrheit. Und darum ist das, was Gottes Wesen entspricht, ist wahr, ist Wahrheit. Das, was Gott sagt, ist wahr. Jesus selbst sagte, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Und dann sagt Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Das, was Gott sagt, ist Wahrheit. Wahrheit ist also nicht etwas, das wir gestalten können, sondern etwas, das wir nur entdecken können. Wahrheit ist keine Frage von Stimmzetteln, so, was die Mehrheit für wahr empfindet. Wahrheit ist auch nichts von Ästhetik, auch nichts von Emotionen, was sich gut anfühlt oder richtig anfühlt. Wahr ist das, was Gott sagt und was seinem Wesen entspricht. Nun, was ist das Herausfordernde an der Wahrheit? Das Herausfordernde an der Wahrheit ist, dass das Gegenteil von Wahrheit ist nicht Wahrheit, ist Lüge. Könnt ihr das im Griechischen noch ein bisschen anschauen? Das Aletheia für Wahrheit mit dem A-Privativum, das Alpha-Privativum, das etwas verneint. Das heißt, es verneint das Falsche. Das ist die Wahrheit. Alles, was nicht Wahrheit ist, ist Lüge. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg. Und alles andere ist nicht Wahrheit, ist Lüge. In Amerika sagen manche, dass die einflussreichste Theologin in Amerika, das sei Oprah Winfrey. Ich kann darüber diskutieren, sie hat bestimmt Einfluss. Wenn man so ihre Theologie betrachtet, muss man sagen, das ist so ein Mischmasch aus Psychologie und Bibelversen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Für sie führen alle Wege in den Himmel, Buddhismus, Hinduismus, New Age, von Engel geleitetes Leben, Esoterik, Okkultismus, egal. Sie sagte mal, einer der größten Fehler, den Menschen machen können, ist zu glauben, es gäbe nur einen einzigen Weg. Denn es gibt in der Tat viele verschiedene Wege, die alle zu dem führen, was man Gott nennt. Ich habe sie zitiert, weil ich meine, dass sie für das steht, was heute sehr gerne geglaubt wird. Wenn man das sagt auf den Straßen, erntet man vermutlich wenig Widerspruch. Wenig Menschen, die sich aufregen. Wir sagen, alle Wege führen zu Gott. Es ist sowieso am Schluss alles Gott. Es ist alles der gleiche, an den wir glauben. Damit erregen wir keinen Anstoß. Aber wenn wir glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist, dass Gott die einzige Wahrheit ist, wenn wir das glauben, leben und verkündigen, dann wird das zu Widerspruch führen. Menschen werden Anstoß nehmen. Das ist das Herausfordernde der Wahrheit. Was ist Gnade? Gnade ist, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern bekomme, was ich nicht verdient habe. Was sagt uns die Bibel, was wir verdienen würden? Die Hölle. Die Trennung zu Gott. Das ist die Wahrheit der Bibel. Jeder Mensch hat das Getrenntsein zu Gott verdient wegen seiner Sünde. Was bekommen wir stattdessen? Ewiges Leben, und das ist die Gnade. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die habe ich nicht selbst geschrieben. Philipp Jensi hat sie aufgeschrieben, adaptiert. Und sie handelt von einem Mädchen, das sehr aufmüpfig war, sehr rebelliert hat gegen die Eltern und dann von den Eltern weggezogen ist. Und sie wurde eine drogenabhängige Prostituierte. So hat sie ihr Geld verdient in einer Großstadt in der Schweiz. Ich adaptiere mal auf uns. Und da war sie. Monate vergingen und eines Tages saß sie in einer Gratiszeitung. Sah sie so ein ganzseitiges Bild von sich, eine Vermisstenanzeige. Ihre Familie hat so aufgegeben, so, wo bist du, lebst du noch, melde dich bei uns, wir vermissen dich. Sie hat das nicht beachtet, sie hat sich nicht bei ihrer Familie gemeldet, dass sie noch lebt. Aber dann 2 Jahre später erkrankte sie, sie verlor jede Hoffnung. Ihr Zuhälter warf sie auf die Straße und da hat sie dann versucht zu überleben. Als alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft sind, da kommt ihr in den Sinn, zu Hause, da gibt es noch Hoffnung. Sie ruft zu Hause an, hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und macht sich mit dem Zug auf den Weg nach Hause. Das Fahrgeld hat sie erbettelt. Und als sie da aussteigt aus dem Zug, da sieht sie ein 40-köpfiges Empfangskomitee, bestehend aus Schwestern, Brüdern, Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen, Großeltern und auch ihre Eltern sind da. Und sie halten ein großes Plakat, eine große Plache, auf der steht: Willkommen zu Hause. Mit gesenktem Blick geht sie auf ihre Eltern zu und sie will so sagen: Bitte vergib mir. Doch der Vater ist schneller, er nimmt sie in den Arm und flüstert ihr ins Ohr und sagt: Darüber reden wir später. Willkommen zu Hause. Komm schnell, das Fond du Chinois ist schon parat. Die Geschichte von Philipp Yancey, wie er den verlorenen Sohn auf heute adaptiert. Und als ich vorher da saß und das Zeugnis hörte von Sascha, kamen mir fast die Tränen. Genau das passiert heute noch. Genau das, dass Menschen von Gott weglaufen. Sagen, ich will nichts mit dir zu tun haben. Auf dem Strich landen, keine Hoffnung mehr haben. Und dann kommt Hoffnung ins Leben. Das ist Gnade. Das ist die Vergebung, die Gott jedem Menschen anbietet. Und er sagt: Willkommen zu Hause. Ich vergebe dir und ich schaue dich an, als hättest du nie gesündigt. Warum kann Gott uns so anschauen? Weil Gott selbst bereit war, in Jesus Christus zu bekommen, was er nicht verdient hat, sondern er hat bekommen, was wir verdient hätten. Das ist das Evangelium. Und das finden wir auch hier in Johannes 1. Das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Da steht ja in Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Dann steht in Vers 13, aber das ist unmöglich nach dem Willen des Fleisches. Und dann steht Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Wow. Uns, Fleisch meint Mensch, so sage ich mal unter uns, uns als Menschen ist es unmöglich, Gottes Kinder zu werden. Aber Gottes Kind, Gottes Sohn wird Mensch, damit wir dann Gottes Kind werden können. Das ist Evangelium. Gott wird, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Das ist Evangelium. Jesus lebte für uns. Stellen wir uns mal vor, wie Jesus in dieser Welt war. Völlig Mensch, 100% Mensch. Und jetzt hat er all die Versuchungen erlebt, die wir als Menschen erleben. Und Jesus wurde versucht zum Neid. Er wurde versucht zum Geiz. Er wurde versucht zum sexuellen Gedanken. Er wurde versucht zu gewissen Süchten. Er wurde versucht, so wie wir versucht werden. Versucht zum Ehebruch, versucht zum Mord, versucht zur Sucht. Aber Jesus gab dieser Versuchung nie nach. Er blieb sündlos. Und dann starb Jesus am Kreuz. In der Bibel heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die einzige Person, die auf dieser Erde gelebt hat damals, die das nicht verdient hätte, war Jesus Christus. Und er stirbt die Strafe, die wir verdient hätten. Das ist Gnade. Jesus tat alles für mich, ich verdiene es nicht, Gottes Kind zu sein. John Newton, er schrieb ja das Lied Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und er schrieb da so, oh große oder erstaunliche Gnade, welch ein Klang, einen Schuft wie mich erlöst. Ich war verloren und bin gefunden, war blind, doch nun sehe ich. John Newton schreibt, einen Schuft, ich glaube Wretch, irgendwie so, oder? So ein spezielles Wort. Einen Schuft erlöst und er denkt dabei an seine Vergangenheit. Er war Sklavenhändler. Er hat die Sklaven wie Dreck behandelt. Und dann bekam er Vergebung und er schrieb ein Lied, das von den Sklaven in der damaligen Zeit zum Lieblingslied wurde. habe gelesen, dass in manchen Gemeinden, wo Schwarze sind, damals dieses Lied 15 Minuten am Stück gesungen wurde. Amazing Grace. Warum? Weil Gott vergibt dem John Newton genauso wie jedem anderen. 82-jährig, kurz vor seinem Tod, sagte John Newton: Mein Gedächtnis habe ich beinahe verloren, aber an zwei Dinge erinnere ich mich noch, nämlich, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Heiland ist. Das ist Gnade. Aber was ist jetzt das Herausfordernde der Gnade? Ich behaupte, das ist eine gewagte Aussage, ich behaupte, die Gnade der Bibel ist herausfordernder für den Menschen als die Wahrheit. Warum? Ein Uniprofessor, dem wurde das Evangelium erklärt. Er ist im Spital, wurde ihm das Evangelium erklärt und dann sagt er, ich habe einfach so meine Mühe mit diesem Evangelium. Oder stell dir vor, da ist jemand, der ein egoistisches, sinnloses Leben führt und sich dann auf dem Sterbebett bekehrt und in den Himmel kommt. Das klingt einfach zu leicht, zu billig. Was dieser Uniprofessor da sagte, ist etwas, was ich immer wieder gehört habe im Glaubenskonkurs. Ich erkläre das Evangelium und dann irgendwann, wenn ich merke, jetzt haben sie es, glaube ich, verstanden, sagt jemand, aber wenn das stimmt, dann kann ich ja leben, wie ich will und ich sündige und dann auf dem Sterbebett bekehre ich mich noch und komme in den Himmel. Eine Frau wagte mal den Gedanken auszusprechen, einen Gedanken, den an dieser Stelle viele haben, den wir fast nicht wagen auszusprechen. Sie sagte, aber wenn das stimmt, dann hätte ja Hitler am Schluss seines Lebens sich noch bekehren können und wäre jetzt im Himmel. Und ich habe so gedacht, wow. Und jemand, der in der Gaskammer umkam, vielleicht nicht. Krass. Viele Menschen denken ähnlich. Man denkt, wieso? Es gibt Menschen, die haben es ein bisschen weniger verdient als andere, in den Himmel zu kommen. Zugrunde liegt die Annahme irgendwo doch noch ganz tief in uns drin, dass wir uns den Himmel verdienen könnten. Und dass ich es ein bisschen mehr verdiene, als ein Massenmörder in den Himmel zu kommen. Und dass ein Massenmörder es ein bisschen mehr verdient, in die Hölle zu kommen als ich. Und das ist der Skandal der Gnade. Der Skandal der Gnade ist, dass keiner, auch wirklich keiner, den Himmel verdient, sondern wir alle die Hölle verdienen. Und über die Größe der Strafe können wir ein anderes Mal diskutieren, ob die unterschiedlich ist oder nicht. Aber wir alle verdienen den Himmel nicht. Das ist der Skandal der Gnade. Nehmen wir ein biblisches Beispiel. Da hängt der Verbrecher am Kreuz zur Seite von Jesus. Dieser Verbrecher, der garantiert gestohlen hat und ich meine auch wahrscheinlich gemordet hat, dass er die Todesstrafe bekam. Dieser Verbrecher hört von Jesus, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Dieser Verbrecher also wird mit uns auf der neuen Erde in alle Ewigkeit leben. Dieser Verbrecher hatte nicht die Möglichkeit, sich noch taufen zu lassen. Dieser Verbrecher hatte nicht die Möglichkeit, das Abendmahl noch zu feiern. Dieser Verbrecher hatte nicht die Möglichkeit, noch irgendetwas des Geraubten zurückzugeben. Er hatte nicht die Möglichkeit, ein christliches Lied zu singen. Er gab auch keine Opfergabe ins Reich Gottes. Er hatte keine Möglichkeit, Gott irgendetwas zurückzuzahlen. Und die Bibel sagt, und diese Möglichkeit haben wir auch nicht. Haben wir nicht? Kein Mensch hat die Möglichkeit, Gott etwas für den Himmel zurückzuzahlen. Manchmal denken wir vielleicht, ja, die Gnade, gratia, gratis, umsonst, yes, aber dann muss ich mir das Heil noch abverdienen. Und wehe, wehe, ich sündige und ich sterbe in dieser Sünde, dann falle ich bestimmt wieder aus dem... So denken wir, das ist Werkgerechtigkeit. wir müssen uns das Heil doch irgendwie noch verdienen. Nein, es ist Gnade, es bleibt Gnade. Wenn wir denken, dass wir es uns verdienen können, dann ist es keine Gnade. Gnade haben wir nie verdient, weil Verdienst ist das Gegenteil von Gnade. Gnade ist ja Geschenk. Entweder wir verdienen etwas oder es wird uns geschenkt. Beides geht nicht. Das ist der Skandal der Gnade. Und dieser Skandal der Gnade greift unseren Stolz radikal an. Und jetzt kommt meine Frage drittens. Sind wir voller Gnade und Wahrheit? Die Bibel macht deutlich, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist. Und die Bibel macht auch deutlich, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir ihn in dieser Welt repräsentieren. Theologisch gesehen könnte ich jetzt sagen, im Alten Testament war die Herrlichkeit im Tempel sichtbar. Im Neuen Testament ist Jesus dieser Tempel und er hat die Welt verlassen und hat uns zurückgelassen. Und jetzt, wer ist heute der Tempel Gottes? Die Gemeinde. Der einzelne Christ ist der Wohnort des Heiligen Geistes, die Gemeinde, der Wohnort, der Leib von Jesus. Und so sollen wir diese Herrlichkeit in dieser Welt repräsentieren. Die Bibel sagt in Römer 8, Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir dem Sohn gleichgestaltet werden. Jetzt, wie zeigt sich Christusähnlichkeit? Sie zeigt sich in Gnade und Wahrheit. Frage dich, bin ich Christusähnlich? Gibt es zwei Tests. Erster Test ist der Gnadentest. Wenn du beim Gnadentest durchfällst, bist du nicht Christusähnlich. Der zweite Test ist der Wahrheitstest. Wenn du beim Wahrheitstest durchfällst, bist du nicht Christusähnlich. Gnade und Wahrheit, das bedeutet Christusähnlichkeit. Und natürlich, wir sind alle noch nicht am Ziel. Wir sind noch unfertig, noch unterwegs, nicht vollendet. Aber wir sollen Christus ähnlicher werden und das heißt voller Gnade und Wahrheit werden. Und zwar Gnade und Wahrheit, beides. Es gibt nämlich Christen, die sind wie auf einer Seite unglaublich stark und auf der anderen nicht ganz so stark. Es gibt an der Wahrheit ausgerichtete Christen. Unglaublich stark bei der Wahrheit. Das zeigt sich dadurch, dass man die Bibel liest und studiert, darüber nachdenkt. Theologie, wow, genial. Und man diskutiert oft auch sehr gerne über die Wahrheit. Man ist bibeltreu, klar und deutlich. Aber man ist schwach bei der Gnade und darum sehr schnell beim Richten und langsam beim Vergeben. Stark in Bezug auf Wahrheit, schwach im Hinblick auf Gnade. Und dann gibt es an der Gnade ausgerichtete Christen. Sie lieben Vergebung, sie lieben Freiheit. Aber sie vernachlässigen das Bibelstudium. Sie bezeichnen moralische Regeln schnell als Gesetzlichkeit. Ja, du und die Bibel. Ja, das ist typisch gesetzlich so. Das hört man so, ja, der Buchstabe, der tötet, der Geist macht lebendig. Alles ist gesetzlich, wenn sich jemand an die Bibel halten will. Sie leben selbst oft nicht nach den biblischen Maßstäben und haben eine hohe Toleranz gegenüber der Sünde. Stark bei der Gnade, aber schwach in der Wahrheit. Und ich sage, wir brauchen beides. Wie ein Vogel, der braucht zwei Flügel zum Fliegen, sonst stürzt er ab so. Wir brauchen beides. Ein Christ braucht zwei Flügel, Gnade und Wahrheit. Wahrheit ohne Gnade ist das Gegenteil von Christus. Gegenteil von dem, wie Jesus ist. Gnade ohne Wahrheit ist aber auch das Gegenteil von dem, was Jesus ist. Allerdings ist es unglaublich schwierig, beides gleichzeitig zu betonen. Es ist wie bei einem Hund so. der versucht, zwei Bälle gleichzeitig so in den Mund zu kriegen. So. Immer wenn er den anderen schnappt, verliert er wieder den anderen. So. Vielleicht auch schon gesehen. So. Und so kann das bei uns als Christen so schnell passieren, dass wir schnappen die Wahrheit und dann vergessen wir die Gnade. Und dann schnappen wir die Gnade und dann verlieren wir die Wahrheit. Entweder oder. Jemand sagte mal, wenn alle Nichtchristen uns hassen, läuft etwas gründlich falsch. Das ist möglicherweise die Gefahr, wenn man nur die Wahrheit betont. Der Nachbar hat Mühe, die Familie hat Mühe, am Arbeitsplatz hat man Mühe mit mir, aber ich sage, ich bin halt authentisch, ich bin halt ganz bei der Wahrheit, ich sage, was ich denke, ich verkündige die Wahrheit und den Leuten passt es halt nicht, dass ich so wahr bin. Ja. Aber wenn alle Nichtchristen uns lieben, läuft auch etwas gründlich falsch. Nur Gnade, nie Wahrheit. Nie irgendeinen Anstoß des Evangeliums bietet. Die Schwierigkeit ist, wenn man versucht, sowohl der Gnade wie der Wahrheit entsprechend zu leben, dann wird es Menschen geben, für die ist man zu extrem. Und andere, für die ist man zu wenig extrem. Darum ist das so schwierig, beides. Gnade und Wahrheit. Ich bitte dich, mache den Selbsttest. Wo bist du stark? Wahrheit oder Gnade? Auf welche Seite neigst du? Und lasst uns heute Morgen mal ehrlich sein und auch den Selbsttest als Gemeinde wagen. Auf welche Seite neigen wir als FEG Aarau? Jeder ganz persönlich hat jetzt vielleicht eine Meinung. Ich habe auch eine Meinung. Es gibt Gemeinden, die sind ganz, ganz stark bei der Wahrheit. Sind ganz stark bei der Bibel. Da sagt man, bei uns ist es klar. Wir sind noch bei der Wahrheit. Die Bibel steht im Zentrum. Aber die Rechtgläubigkeit führt zu Lieblosigkeit, zu Hartherzigkeit, zu Kälte, zu Selbstgerechtigkeit. Man ist in so einer Gemeinde, man sieht, wow, es ist alles wahr und richtig irgendwie, aber es gibt keinen Raum zum Atmen. Es ist alles so eng. Keine Freiheit da. Alles muss penibel korrekt sein. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Und wehe, jemand sagt mal irgendetwas Unüberlegtes, Spontanes, ganz aus dem Herzen. Falsches. Fehler sind nicht erlaubt. Stark bei der Wahrheit. Andere Gemeinden sind sehr, sehr stark bei der Gnade. Voll die Liebe, die Freiheit, die Gnade wird groß geschrieben. Aber Wahrheit wird da ersetzt durch Toleranz. Die Messlatte der Moral wird so tief gesetzt, dass auch wirklich jeder, der mal je in einen Gottesdienst sein könnte, ganz einfach darüber hüpfen kann mit seinem Leben. Man will ja niemanden vor den Kopf stoßen. Man will, dass sich jeder wohlfühlt und niemand vor den Kopf gestoßen. Und darum spricht man in solchen Gemeinden über gewisse Themen nicht mehr. Zum Beispiel Sünde wird ganz, ganz klein geschrieben. Man spart gewisse Themen aus. Man will ja nicht, dass sich gewisse Menschen angeklagt fühlen, schlecht fühlen. Und so spricht man nie über Abtreibung. Man spricht nie über Sex außerhalb der Ehe. Man spricht bei den jungen Menschen nie über übermäßigen Alkoholkonsum, übers Abstürzen. Weil es könnte ja sein, dass Menschen da sind, die das vor den Kopf stoßen könnte und jeder hat doch irgendwo eine versteckte Sucht. Man will ja nicht als selbstgerecht gelten. Also wagen wir den Selbsttest als Gemeinde. Auf welche Seite neigen wir? Und lasst uns einander helfen, dass wir die Mitte finden. Das eine weiterhin stark betonen und das andere dazugewinnen. Denn wenn wir einseitig sind als Gemeinde, dann führt das zu Kritik. Einseitigkeit führt immer zu Kritik. Einseitigkeit bei der Wahrheit führt zur Kritik des anderen. Man kritisiert ständig den anderen. Es kommt zu einem Richtgeist. Ich habe ja die Wahrheit. Es kommt zu Moralismus. Solche Gemeinden sind legalistische, gesetzliche Gemeinden. Aber wenn man die Wahrheit vernachlässigt und nur die Gnade hat, dann kommt es auch zur Kritik. Nämlich zur Kritik der Wahrheit, zur Bibelkritik, zur liberalen Theologie, Liberalismus, Relativismus, zur Gesetzlosigkeit. Und ich predige es immer und immer wieder und sage, das Evangelium hat zwei Feinde. Gesetzlichkeit genauso wie Gesetzlosigkeit. Jesus hat sich viel, viel stärker mit den Gesetzlichen angelegt übrigens, als mit den Gesetzlosen. Aber er hat nie Gesetzlosigkeit als richtig deklariert. Wir brauchen beides zu 100%, Gnade und Wahrheit. Und so möchte ich heute den Ausspruch machen, lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir nach Gnade und Wahrheit uns ausstrecken. Lasst uns eine Gemeinde sein, die nach Gnade und Wahrheit strebt, damit die Menschen um uns herum, wenn sie uns sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen. Voller Gnade und Wahrheit. Lasst uns nach beidem streben, Gnade zu 100% und Wahrheit zu 100%. Jemand sagte mal, Wahrheit ohne Gnade entartet zu herzloser Gesetzlichkeit. Gnade ohne Wahrheit degeneriert zu betrügerischer Toleranz. Wir brauchen beides. Wie könnte eine Gemeinde aussehen, die beides hat? Ich glaube, eine Gemeinde könnte so aussehen wie das, was Paulus im 1. Korinther 6 geschrieben hat. Er schreibt da den Korinthern: Ist euch denn nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. Auch kein Dieb, kein Habgieriger, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Das ist die Wahrheit der Bibel, und die gilt zu 100%. Niemand, der so lebt, hat einen Platz im Himmel. Keiner. Macht euch nichts vor, täuscht euch nicht, steht da. Täuscht euch nicht. Das ist die Wahrheit. Und jetzt kommt die Gnade. Und das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Unter uns sind möglicherweise Menschen, die haben total versagt. Vielleicht gar kürzlich. Kann sein, dass du da sitzt und denkst, eigentlich hatte ich heute Morgen mal gar nicht vor, in den Gottesdienst zu gehen. Ich fühle mich so dreckig. Ich fühle mich so daneben. Vielleicht hattest du gerade kürzlich einen Absturz. Voll Alkohol, Drogen, Sex, was auch immer. Möglicherweise ist jemand unter uns, der hat abgetrieben. Und dein Gewissen klagt dich an und du fragst dich immer wieder, wie würde mein Sohn, wie würde meine Tochter heute wohl aussehen? Vielleicht ist jemand hier, der hat zur Abtreibung geraten, es braucht immer zwei dazu. Und dein Gewissen klagt dich an. Vielleicht ist jemand hier, der hat die Ehe gebrochen, ist fremdgegangen. Oder jemand ist hier, der ist drauf und dran, gerade fremd zu gehen. Jesus sagt dir heute Morgen, das ist nicht in Ordnung. Das ist Sünde, du hast keinen Platz im Himmel. Aber Jesus sagt dir auch, und dafür bin ich gestorben. Und genau das möchte ich dir vergeben. Komm zu mir, du kannst deinen Rucksack der Schuld abladen. Die Schuld, die dich anklagt in deinem Gewissen, die ist richtig, dass sich dein Gewissen anklagt. Aber lade es ab und dann muss dich dein Gewissen nicht mehr anklagen. Jesus sagt, ich möchte dir vergeben. Stell dich deiner Sünde und erhalte Vergebung. Worin zeichnet sich eine Gemeinde aus, die voller Gnade und Wahrheit ist? Sie besteht aus Menschen, die ganz genau wissen, dass sie die größten Sünder waren, wie Paulus. Ich bin der größte Sünder von allen. Eine Gemeinde, die voller Gnade und Wahrheit ist, weiß auch, ich bin immer noch zu jeder Sünde hingeneigt. Wir als Älteste haben schon oft über dieses Thema gesprochen. Und ich kenne meine Brüder unterdessen und da würde so behaupte ich mal jeder sagen, ja genau, ich bin zu jeder Sünde fähig. Jeder von uns. Wir kennen uns. Wir wissen, unter bestimmten Umständen bin ich zu jeder Sünde fähig. Und es ist Gottes Gnade und sein Gesetz und das schlechte Gewissen und die Gesellschaft und ihr als Gemeinde und wer auch immer, die uns davon abhalten, gewisse Sünden zu tun. Gott sei Dank wünschen wir uns manchmal gewisse Menschen nur auf den Mond und machen es nicht. Seht ihr? Wir wären zu jeder Sünde fähig unter bestimmten Umständen. Darum wollen wir uns nie über jemanden erheben, der anders sündigt als wir, sondern großzügig vergeben. Das ist Gnade und Wahrheit. Ich schließe mit Johannes 1, Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, voller Gnade und Wahrheit. Und dass du für uns gelebt hast und nicht gesagt hast, ja komm, schwamm darüber, ist doch nicht so schlimm, diese Sünde. Sondern dass du gesagt hast, es ist unglaublich schlimm. Aber ich bin bereit, dafür zu sterben. Jesus, vielen Dank für deine Gnade in meinem Leben, in unserem Leben. Und es ist mein Wunsch für mich und für uns als Gemeinde, dass wir auch voller Gnade und Wahrheit sind. Beides. Ist gar nicht so einfach. Jesus, ich bitte dich, dass du mich, dass du uns von innen heraus veränderst. Dass deine Gnade uns dir ähnlich macht. Und dass, wenn Menschen zu uns kommen, sehen, wow, da ist etwas Besonderes in dieser Gemeinde. Da ist so viel Gnade und Wahrheit. Amen.